Wie war eigentlich deine Ausbildung damals, als du beim Rettungsassistenten warst?
Wie sie war, keine Ahnung. Ich habe aber jetzt deine Story gesehen letztens und
wie realistisch, muss ich ja eher fragen.
Was? Wie realistisch
dargestellt?
Naja, es war immer so, stellen Sie sich mal vor, dieser Teppich wäre jetzt und so weiter. Und wir hatten immer so einen ganz sterilen weißen Raum. Ja, mehr war das auch nicht. Also das war das Einzige. Vielleicht gab es mal einen Blutklecks irgendwo hin. Ja, das war schon so ein Highlight. Ich glaube, das Modernste in unserem Klassenzimmer war der Beamer und vielleicht der C3. Das war es, alles andere. Ja, war nicht so modern wie bei dir. Ich habe erfahren, ich war sehr neidisch, habe deine Stories gesehen, aber darüber können wir ja gleich nochmal reden.
Wenn's nach dem Intro, würde ich sagen.
Ja, genau, bis gleich.
Bis gleich.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja. Ja, da stehe ich vor einer Rettungsdienstschule und dann steht da einfach ein Mähdrescher und ein Flugzeug.
Alter.
Das war auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ja, ich war am Studieninstitut Westfalen-Lippe wieder. Ich war ja schon mal da. Diesmal war ich nochmal da und habe mir quasi 3 Notfallsanitäter-Kurse im Endstadium, also kurz vor den praktischen Prüfungen, angeschaut, wie die so trainieren. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, das waren auch so mit deren ersten praktischen Trainings, haben die mir jetzt gesagt. Also man lernt sehr viel theoretisch, übt mal so das eine oder andere, aber so richtig praktische Fallbeispiele kamen jetzt wohl in den letzten Wochen erst. Und ja, also das war auf jeden Fall alles sehr rund und stimmig. Sehr toll fand ich auch die Diskothek, wo ich mir dachte, hier fehlt eigentlich nur noch der DJ Sammy Splint, der hier auflegt, dann wäre es komplett realistisch.
Das war das war so geil. Ich wollte sofort dahin und sagen, mein Notfallsanitäter mache ich da, nicht hier.
Ja, was schade ist natürlich, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, also ich denke nicht, dass, man wird ja jetzt zum Beispiel nicht auf Diskotheken ausgebildet, also ein Team hat dann mal das Glück, dass sie in der Diskothek so ein Fallbeispiel abarbeiten dürfen, aber da muss man sagen, also die machen ja auch Fortbildungen, da muss man sagen, du kommst auf jeden Fall, wenn du da reinkommst auch, alle sind am Feiern, richtig in dieses, kriegst glaube ich schon so ein bisschen Adrenalin, das war auch so das Feedback, was ich da gehört habe. Mhm. Also es ist auf jeden Fall besser als dieser weiße, sterile Raum und stellen Sie sich vor, hier ist ein Bahngleis, hier steht ein Zug und stellen Sie sich vor, dort wäre der Eingang zum Zug.
Jeder, der das schon mal gemacht hat, jeder, der auch aus der Rettungsdienstschule kommt und oder auch mal im Erste-Hilfe-Kurs im Schulsanitätsdienst irgendwie mal was simulieren sollte, weiß ganz genau, dass es einem immer peinlich ist, man kann sich nicht reinversetzen, man guckt seinen Ausbilder die ganze Zeit an und sagst du, ja, was soll ich denn jetzt machen? Aber da bist du ja voll drinne, ne? Und hast dann eben die Situation und merkst dann auch so ein bisschen, was du zu beachten hast. Immer dieses, ja, ich habe jetzt schon Handschuhe an oder ja, die Gefahr ist gebannt, aber da kannst du es ja richtig gut simulieren. Auch Nebel, ne, habe ich in der Diskothek da gesehen. Oder wenn du in der Baugrube bist, wie schwerfällig das teilweise ist, da jemand mal rauszubekommen. Das ist nicht mehr einfach nur am Arm fassen und dann raus. Ja, richtige Realität, hat mir wirklich gefallen, wirklich gut.
Genau, also das macht aber trotzdem durchaus mehr Sinn, finde ich jetzt, wenn man das später dann im Berufsleben, weil man merkt ja, die Bagatelleinsätze nehmen ja zu und die richtigen Notfälle in Anführungsstrichen werden weniger. Und das wäre natürlich cool, wenn man solche praktischen Trainings einfach regelmäßig hätte, dass man sagt, heute trainiert jeder einmal Rettung aus der Grube und heute jeder einmal Rettung in der Diskothek. Wie macht man das am besten? Einfach damit man da gedanklich mal gebrieft ist, das man hatte und dann entsprechend auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.
Ja, absolut. Denn Fortbildung ist im Rettungsdienst immer, also bei uns zumindest, ist es immer so, man sitzt in einem Hörsaal, man hört sich irgendwie den einen Professor, den anderen Doktor an, der über seine Fachthemen redet mit Fachtermini und so weiter. Es wird kaum was praktisch geübt, außer vielleicht BLS, ALS. Finde ich schade. Sollte man öfter machen, so wie du schon sagtest. Boah, ich pfeife wieder aus dem letzten Loch. Ich habe vorhin übrigens Reels geguckt die ganze Zeit. Also falls ihr euch wundert, warum ich so komisch atme, ich habe Reels geguckt, habe mich so schlapp gelacht über Katzenvideos und muss jetzt gerade so ein bisschen mit meiner Allergie kämpfen. Ich weiß nicht warum.
Das ist psychogen, wird zumindest mir immer eingeredet, wenn ich Allergie habe. Nee, aber also okay, Reels war jetzt ein erstaunlicher Changer, der hat mich jetzt so ein bisschen rausgebracht.
Nee, ich finde, das passt eigentlich ganz gut, aber es war jetzt nicht beabsichtigt, denn du hast dich triggern lassen von Herrn Lobrecht höchstpersönlich. Quasi.
Ich habe mich nicht triggern lassen. Das muss man auflösen. Ich hatte das Video tatsächlich gar nicht auf der For You-Page, sondern ich wurde darunter markiert. Ich wurde darauf markiert und ich hatte schon gesehen, dass du das markiert hattest, geantwortet hattest. Ich fand es einfach ein sehr interessantes Thema, worüber man mal sprechen kann. Und deshalb haben wir drüber gesprochen. Aber ich habe ja jetzt nicht gesagt, das ist alles falsch, was er sagt. Denn unter meinem Video wiederum kamen so ein paar Kommentare an. Das hast du dann davon, wenn Leute, die keine Ahnung von Erster Hilfe haben, über sowas reden. Ja, oder also jetzt über Herrn Lobrecht. So. Oder dann, was haben die anderen gesagt? Irgendwas von wegen, der sollte meinen Erste-Hilfe-Kurs bekommen.
Habe ich auch gelesen.
Ja.
Ich habe mir tatsächlich, ich höre ja ab und zu mal dann das Schalt, wie heißt es? Gemischtes Hack. So höre ich ja. Gemischtes Hack.
War das nicht aus einer älteren Folge, aber ich weiß gar nicht, wie.
Ja, das weiß ich nicht. Also das kam nicht vor. Bei Gemischtes Hack kam mal die stabile Seitenlage vor. Und da hatte Felix dann gesagt, er findet das immer witzig, wenn er irgendwas über Erste Hilfe sagt, dann kommt immer irgendein Sanitäter daher, der auch mit im Publikum sitzt und muss ihn immer korrigieren. Und als du dann das Video gemacht hattest und auch noch die Retterview Shorts, die könnt mal reinhören auf jeden Fall, sind jetzt draußen, da dachte ich so, okay, und reingefallen in das Ganze. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht und dachte so, reagiert man darauf jetzt mal? Weil sie machen sich, ich habe auf jeden Fall mitgelacht, ich fand es genauso lustig und dachte auch so, ja stimmt, das Letzte, was einer braucht, ist natürlich eine Decke, aber die geben wir natürlich trotzdem nachher. Hört euch auf jeden Fall mal an, warum man so eine Rettungsdecke braucht.
Ich kann ihn da prinzipiell verstehen, das Problem ist, das geht uns ja genauso. Wenn wir irgendwas sagen, melden sich auch direkt irgendwelche Leute aus dem Off und sagen, das weiß ich aber besser oder das hätte ich gerne richtig gestellt. Trotzdem, also jetzt in dem Fall, es war ja keine direkte Kritik, es war ja auch kein, das ist besser, sondern einfach die Erklärung dafür, warum man eigentlich bei jedem Patienten eine Rettungsdecke verwenden sollte und warum das sinnvoll ist. Was ich natürlich, ich habe das aus einer naturwissenschaftlichen Brille aufgelöst. Man könnte jetzt natürlich noch das Ganze von der medizinischen Seite her sagen, da sagt man ja, 1 Grad Körpertemperatur sind 10% weniger, jetzt muss ich überlegen, weniger Gerinnungskaskade oder weniger überleben. Ich weiß es gerade nicht mehr.
Reduziert halt 10% der Aktivität der Gerinnungsfaktoren und die primäre Hämostase und die plasmatische Gerinnung.
Jedenfalls, was man herausgefunden hat, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit um 30% erhöht ist, wenn man eine Rettungsdecke verwendet. Aber wichtig ist auch da, dass man die nicht zu sehr zu nah an den Körper, also dass man den Patienten nicht komplett einpackt, weil die reflektiert ja Wärmestrahlung und wenn das auf Haut liegt, wird nichts mehr reflektiert. Also man muss da so ein bisschen Luft, muss man da schon lassen. Und trotzdem aber die komplett eintüten, den Patienten.
Okay, ein bisschen Luft, ja.
Damit man eben die perfekte Isolation hat.
Im Sommer ein bisschen mehr, damit es durchgelüftet ist, ne? Damit es auch nicht zu sehr aufheizt. Soll es ja auch einen Schutz geben, eben vor Sonneneinstrahlung einmal durch die hellen.
Ne? Und dann kam direkt die nächste Diskussion bezüglich der goldenen und der silbernen Seite.
Ja, die Diskussion ist immer wieder da. Es steht auf der Verpackung meistens drauf von den Herstellern Sonnenschutz Silberseite nach außen und Wärmeschutz Silberseite eben zum Körper. Und daraus machen die einen so, dass die Decke kühlen könnte oder eben auch Wärme. Und das stimmt ja nicht. Ne? Sie isoliert eure Wärme. Also ihr sollt eben keine Wärme verlieren und sie soll euch auch ein wenig schützen. Allerdings sagt man aber auch, dass es von den Albedo-Werten zwischen diesem Gold und Silber jetzt kein großer Unterschied sein soll. Ne, da ist einer, definitiv, aber jetzt nicht ein riesiger. Also die Decke hält und schützt vor allen Dingen, egal wie rum ihr sie legt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht sagen, oh Gott, ich weiß das nicht mehr. Dann mache ich es nicht. Ne? Legt sie einfach drum.
Ja, genau. Vor allem muss man, also eine meinten dann, ja, so groß ist der Temperaturunterschied ja gar nicht, wenn man das dreht. Ich glaube 2 Grad Celsius oder so, sagt man. Also es hält sich im Rahmen, aber ja, rein formal gibt es halt einen Unterschied. Beide Seiten sind funktional, das sagt man
auf jeden Fall. Denn mit der goldenen Seite seid ihr zum Beispiel im Winter auf jeden Fall besser zu sehen, wenn ihr zum Beispiel mit einem Hubschrauber oder im Skigebiet zu finden, also gerade wenn ihr gefunden werden wollt, dann tut sich so eine goldene Seite eben noch aus.
Genau, wenn ihr gefunden werden wollt, dann bitte die goldene Seite nach draußen, genau, wenn ihr nicht gefunden werden sollt. Wollt, dann bitte einfach die silberne Seite nach außen.
Genau, denn Silber heißt bei uns in der Rettung immer bitte nicht stören. Ja, und dann lassen wir euch auch.
Genau, bitte nicht stören. Das wissen wir, also genau, wenn die silberne Seite nach außen liegt, wissen wir, okay, den können wir liegen lassen. Ja, der möchte nicht.
Warum haben Sie den Rettungsdienst gerufen? Sehen Sie nicht. Er hat die Silberseite nach außen. Er möchte einfach nicht, ja. Er
Richtig.
Möchte einfach. Er migriert mit der Fauna und der Flora hier um sich herum. Ja? Also Sie können sich ja drin spiegeln.
Aber,
herrlich.
Aber apropos, auch wir bekommen ja ständig Feedback aus dem Off. Da kam ja schon die erste Korrektur, habe ich auch gelesen, und zwar zum Thema Borderline und Psychose. Und zwar, um das mal abzukürzen, sagte hier jemand Bezug nehmend auf die letzte Wohnung, Folge, dass der Herr Neudeck ja sagte, also wenn jetzt der Vermieter Borderline-Patient wäre oder psychotisch, dann würde er da nicht wohnen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie stabil Borderline-Störungen einmal sind, wenn sie therapiert sind, ob das da trotzdem irgendwie Potenzial für Rückfälle bildet, aber ja, es geht natürlich darum. Also das Problem ist, also bei einem psychotischen Mieter erkennt man den jetzt erstmal als psychotisch, also der wird ja psychotisch in irgendeiner Form. Ist jetzt schwierig hier irgendwie auszudröseln, aber ja, wenn jemand in einem psychotischen Zustand ist, dann macht es keinen Sinn, da Mieter zu sein. Aber es ist zumindest, könnte einem das Leben erschweren. Das kann ich zumindest jetzt aus eigener Erfahrung sagen.
Genau. Und ja, aber psychisch ist nicht immer gleich Borderline. Das wollte sie, glaube ich, damit so sagen.
Nee, genau. Ne? Ja, genau. Sie wollte sagen, dass Borderline nicht gleich psychotisch ist. Genau, klar.
Genau. Und das ist auch wahrscheinlich.
Aber so auch nicht jede Schizophrenie ist gleich eine Psychose. Und nicht jede Psychose ist eine Schizophrenie.
Richtig. Ne?
Also, und nicht Stimmen hören bedeutet immer gleichzeitig, dass man im Wahn ist. Also.
Eine andere Frage kommt von der Marie, die fragt eben bezüglich der Türöffnung. Das hat sie wohl so ein bisschen interessiert, ja. Bezüglich des Türeintretens. Hast du Türeintreten im Short gesagt? Ich weiß es nicht. Müssen wir nachher nochmal reinhören. Eventuell wurde ein Teil schon mal beantwortet, sagt sie. Wie ist es eigentlich, wenn so eine Tür eingetreten wird, vor allen Dingen?
Die wird noch eingetreten, das ist die letzte Maßnahme.
Das ist die letzte Maßnahme, okay, ja. Gut. Dann kann man das so
nehmen. Also jetzt nicht, also die werden nicht als erstes anfangen, die Tür einzutreten.
Aber sie schreibt auch bei einer sich danach herausstellenden Nicht-Notsituation. Wer zahlt eigentlich die Reparatur? Also wenn so eine Tür eingetreten werden muss, dann müssen auch klare Indizien dafür da sein, dass hier ein Menschenleben in Gefahr ist und dann hackt man da mit allem drauf. Ne? Also drauftreten oder mit der Axt, was auch immer, oder man sägt, dann wird so eine Tür eingetreten, aber ansonsten wird ganz klar die Tür geöffnet mit, ne, Fräse und Coca-G.
Genau, aber selbst wenn sie eingetreten wird, zahlt dann die Kosten der Vermieter tatsächlich.
Ja.
Beziehungsweise die Gebäudeversicherung. Und das würde dann, also wir sind noch nie so lange da gewesen, dass wir jetzt nicht sagen könnten, was dann passiert. In der Regel ist das so, die Feuerwehr übergibt das an die Polizei. Hm. Die Polizei sichert die Wohnung, bis die irgendwen erreicht haben. Ansonsten meine ich, dass es so läuft, dass der Schlüsseldienst kommt und die Wohnung dann notdürftig verschlossen wird. Und versiegelt wird an der Stelle, dass da eben nicht irgendwer einfach reinmarschieren kann. Also es gibt ja da Schlüsselnotdienst und alles. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das ist, wenn die ganze Tür einfach draußen ist, ob es da auch einen Bauhausnotdienst gibt, der da einem eine ganze Tür bringt. Keine Ahnung.
Ja, im schlimmsten Fall sichert halt die Polizei, wie gesagt, wenn keiner da ist, dann
stellen sie, stehen dann da Wache.
Da bleiben, ja, das ist eben so. Deswegen kommen die eigentlich auch zu jeder Türnotöffnung mit. Und wenn das Schloss nur rausgefräst wird, rausgebrochen wird, dann gibt es zumindest bei uns von der Feuerwehr erstmal ein neues, inklusive Schlüssel.
Ersatzschloss, ja.
Beziehungsweise die Schlüssel können dann auch bei der Polizei abgeholt werden. Die werden nämlich an die übergeben. Ne? Weil es ist ja auch erstmal eine Sachbeschädigung, die wir hier betreiben in dem Maße, beziehungsweise die Feuerwehr. Und das muss eben polizeilich immer begleitet werden. Ja. Dann so läuft das. Ich glaube, das ist Beantwortung genug für Marie. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn die Tür mal eingetreten sein sollte, vielleicht findet ihr noch jemanden in der Wohnung drin, der auf eure Wohnung aufpasst. Nein. Wir haben ein Leben passiv gerettet. Da dürfen wir uns jetzt mal so ein bisschen beglückwünschen. Und die Nachricht hat uns echt gefreut. Ich lese sie mal einfach komplett vor. Dank eurer Folge über Schlaganfälle konnte ich heute bei meiner Mutter sehr schnell reagieren. Ich wusste sofort, dass ich die 112 rufen muss und nicht lange abwarten soll, beziehungsweise ob sie es noch bessert. Keine Ahnung, wie lange es gedauert hätte, bis ich sonst reagiert hätte. Ich weiß, dass ich auch sehr viel zu tun habe, aber trotzdem ein ganz schönes Dankeschön an euch. Im Namen meiner Familie vielen Dank für eure Arbeit und macht bitte weiter so. Liebe Grüße aus Ulm, Moni, Martin, Michi, Martha. Wir fangen wirklich alle mit M an. Eine Alliterationsfamilie, schön mit ganz vielen M's. Aber kannst mal sehen, es bringt manchmal was, über solche
es
Themen
zu erzählen. Es bringt manchmal was.
No?
Mir hat jetzt auch ein RS-Kurs, den ich am Studieninstitut Westfalen-Lippe getroffen habe, der hat mir auch lang und breit erzählt, dass sie jetzt sich das zur Routine gemacht haben, jetzt immer die Shorts-Folgen zu hören.
Ja, finde ich gut. Ne? Dann machen wir das nicht so umsonst.
So, dann gibt es hier noch eine Frage von der Katja. Die fragt, die Katja. Ich bin Chemielaborantin und habe die Info von unserer Sicherheitsabteilung, dass wir bei einem betrieblichen Unfall als Patient beim Krankentransport das Recht haben, in die BG-Unfallklinik gebracht zu werden und nicht ins städtische Krankenhaus. Muss man jetzt direkt dazu sagen, ist, denke ich mal, ein regionales Ding, klingt so nach Frankfurt. Die Begründung, die ich dafür genannt bekommen habe, war die freie Arztwahl. Die Fahrt zur BG-Klinik dauert etwa 2 bis 3 Mal so lange, aber dort ist gerade man bei einem Unfall mit Chemikalien vermutlich besser versorgt, da in unmittelbarer Nähe ein sehr großes Chemiewerk ist und die Ärzte entsprechend routinierter sind. Klingt nach Frankfurt höchst. Im schlimmsten Fall sprechen wir über einen Unfall mit Flusssäure. Laut eurer Aussage findet der Transport eigentlich in die Klinik statt, die am nächsten liegt. Also stimmt es mit der freien Arztwahl nicht. Gilt hier trotzdem ein Sonderfall, da die BG ja auch für einen Arbeitsunfall aufkommt und das ist regional unterschiedlich. Auch im Zuge meiner Geburtsvorbereitung wurde uns gesagt, dass man im Notfall Nabelschnurvorfall oder ähnliches in die Klinik transportiert wurde, bei der man sich zur Geburt angemeldet hat, auch wenn eine andere Klinik näher an der Wohnung liegt. Hier war der Begründung, dass man sich ja schon in der Klinik vorgestellt hat und die Voruntersuchungen dort stattfanden. Zum Punkt Transport von kleinen Kindern gibt es wohl bei Rettungskräften unterschiedliche Meinungen. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Schulung von Feuerwehrrettungsdienst, bei der sehr eindringlich gefordert wurde, dass man sich nicht selbst an Steuer setzen soll, wenn das Kind verletzt ist. Die Unfallgefahr sei wohl stark erhöht, da man sich beim schreienden, weinenden Kind nicht ausreichend für Verkehr konzentrieren kann. wie der Transport im Rettungswagen vonstatten geht, wurde dabei nicht näher geklärt. Also mehrere Fragen. Hängt jetzt natürlich davon ab, ob es da eine Regelung gibt, wenn es da eine offizielle Regelung gibt, dass die BG-Unfallklinik, die es übrigens in Frankfurt gibt, deshalb komme ich auf Frankfurt, dass die immer aufnimmt aus diesem Bereich, dann ist das natürlich so zu berücksichtigen. Letztlich, wenn das zuständige Krankenhaus aber die gleichen Möglichkeiten hat, warum dann nicht ein Zuständiger fahren? Ich weiß jetzt nicht, ob da auch ein Durchgangsarzt ist im zuständigen Krankenhaus, also dass man einen Arbeitsunfall auch hinbringen könnte. Das ist ja mal so der Punkt. Die BG-Klinik hat es auf jeden Fall, sonst wird sie nicht BG-Klinik heißen.
Ja, daraus jetzt aber zu sagen, dass es keine freie Arztwelle mehr gibt, das ist natürlich Quatsch. Also wirklich, ne, es geht jetzt um
für einen Rettungsdienst schwierig trotzdem.
Ja, ja, natürlich, aber es gibt hier einen BG-Fall und es geht jetzt sonst bei der freien Arztwahl eher um die das Privatersuchen eines Arztes, finde ich.
Genau, also freie Arztwahl bezieht sich auf dich, also auf die Privatperson,
auf die
hat die freie Arztwahl.
Ja, genau.
Genau. Der Rettungsdienst hat keine freie Arztwahl. Nein. Also er hat auch keine freie Klinikwahl. Also theoretisch kann er überall anrufen. Frage ist halt, wer ihn aufnimmt. Und jetzt müsste man mal schauen,
beim Thema Geburt. Was wir letztens in dem Podcast gesagt haben über freie Arztwahl der Patienten, wenn sie privat eben hingehen, auf uns. Also sie reflektiert das quasi auf uns, dass wir das im Rettungsdienst gemacht haben. Das haben wir ja gar nicht gesagt, nur um das mal klarzustellen.
Sie sagt jetzt, dass sie als Patient das Recht auf eine freie Arztwahl hat und deshalb wir sie dahin fallen müssen, wo sie möchte, dass sie das so verstanden hat. Aber das stimmt ja gar nicht.
Nee, das ist nicht so.
Also als Privatperson hat sie das. Als Rettungsdienst haben wir keine freie Arztwahl. Also ich weiß nicht, wie wir das da gesagt haben, aber es ist auf jeden Fall so, das zuständige Krankenhaus muss aufnehmen. Das ist in Rettungsdienstgesetzen so geregelt. Und wenn, dann muss das im Einzelfall geschaut werden. Das Ähnliche ist jetzt zum Beispiel auch mit dieser Geburtsgeschichte. Nabelschnurvorfall ist ein Notfall. Jetzt ist die Frage, möchte man, dass man in das zuständige Krankenhaus fährt, das um die Ecke ist, oder möchte man mit diesem Nabelschnurnotfall dann doch erst durch die halbe Stadt gurken? Also Nabelschnurnotfall kriegt jede Klinik hin. Und das ist ja immer dieses, der ist da bekannt. Also da wollte ich übrigens auch mal einen TikTok zu machen. So als wenn dann alle Ärzte da stehen, ach die Frau sowieso, wie geht's den Kindern, was macht der Hund? Waren Sie nicht noch letzte Woche hier? Ja genau, ich weiß direkt, Sie nehmen doch das und das, ne? Sind Sie deswegen wieder hier? Also völliger Quatsch. Also bekannt heißt, die haben eure Patientendaten sicher und die Akte. Aber den Mutterpass kriegt jeder gelesen, so. Und wir kündigen den Patienten natürlich dann auch entsprechend an. Ja. Also natürlich fahren wir bei Schwangeren immer in das Krankenhaus, wo man entbinden möchte, wo man bekannt ist. Aber jetzt in so einem Notfall muss man sich überlegen, wie klug das ist, das zu tun.
Ja, also wir haben das ja auch öfter. Ich habe das sogar einmal ganz gehabt, da hat auch eine Dame gesagt, die kennen mich da alle in der Notaufnahme. Die sagt, ich so, na, dann fahren wir halt mal in die Klinik. Und wir kamen da an, sie hat, hallo, ja, ich bin wieder da. Und der Arzt so, ja, ich kenne sie nicht. Und da entfiel ihr alles, wirklich alles. Also ich war sich so sicher, so oft wie sie in der Klinik war, da kennen sie jetzt wirklich jeden Arzt. Und da kam wahrscheinlich
ein richtiger Korb.
Ja, aber richtig. Friendzone.
Ja, und zum Thema Transport von Kleinkindern. Also schreiendes, weinendes Kind, da kann ich mich erst auch nicht konzentrieren im RTW, deshalb mache ich mal das Fenster zu. Das Problem ist ja, das ist ja das, was ich meinte, die schreien ja nicht, wenn sie bei Mami sind. Die schreien, wenn die bei uns in den RTW auf das Kinderrückhaltesystem kommen, dann geht die Luzi ab.
Ja, ist so.
Also das ist ja der Grund, warum wir sagen, komm, fahren Sie doch einfach privat, weil da ist das Kind ruhig. Aber bei uns geht auf einmal die Post ab dann. Das muss man dann auch wieder natürlich im Einzelfall schauen. Also wenn das Kind da am Rumschreien und am Schlagen ist, dann sagen wir jetzt nicht, fahren Sie selber. Aber es ist meistens so, dass das bei den Erwachsenen wesentlich ruhiger ist als bei uns.
Auf jeden Fall. Also klar, der Punkt ist, wenn man sehr aufgebracht ist, weil jetzt wirklich was passiert ist, was man vielleicht durch seine Aufsicht selbst verschuldet hat, dann kann man durchaus verstehen, man sagt, okay, wir lassen das mal andere machen. Aber wie Louis schon sagte, also das Kind beruhigt sich wirklich. Da war etwas besser. Es ist oft so, dass wir, das muss man jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir Patienten oder die Kinder manchmal auch in diesem Rückhaltesystem gar nicht transportieren können, weil die lassen das gar nicht zu. Das ist zwar schön, dass wir das haben,
ja,
aber
richtig.
Es ist
nicht. Also ja. Da muss man auch sagen, wie weit will man es jetzt auf die Spitze treiben? Das ist dann ähnliches Fall Assistenzhund.
Ja.
Theoretisch müsste man sagen, gut, wir können das Kind nicht transportieren oder wir müssen sedieren, aber es ist nicht fachgerecht gesichert, weil da kein Mensch Bock drauf hat, läuft das dann wie? Man nimmt das Kind dann auf dem Schoß, wird dann doppelt angeschnallt und man muss dann vorsichtig fahren. Aber ja, auch da im Unfall, da Schadensfall, haftet natürlich wieder niemand, außer wir selbst.
Richtig, da wird dann gefragt, warum haben sie das nicht gemacht? Ja, sie hat noch die Möglichkeit, können sie mit dem Kind nicht umgehen, was auch immer. Ne? Also, und denkt dran, es gibt immer noch nicht nur euch da draußen als Fahrzeug, sondern eben auch andere, die euch rein crashen können. Und ja, dann habt ihr den Salat wirklich, wenn das Kind rumfliegt, weiter verletzt wird. Das möchte man nicht. Also toi, 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 dass das noch nie so großartig passiert als Präferenzfall, ja.
Übrigens, muss ich mal ganz kurz sagen, ich habe letztens eine sehr interessante Instagram-Nachricht bekommen. Es gibt ja so immer so zwei Lager von Rettungsdienstlern. Es gibt so das eine Lager, das ist dieses, wir fänden es cool, wenn sich was ändert. Und dann gibt es das andere Lager, das ist dieses herzlich willkommen im selbstgewählten Beruf-Lager.
Ja,
und boah, wenn ich das höre, ne, da stellen sich mir die Nackenhaare auf und da könnte ich einfach nur die therapeutische Klatsche einfach auspacken. Also weiß ja nicht, was das für eine therapeutische Schelle, was das für eine Arbeitseinstellung ist, irgendwie jedem zu sagen, der irgendeine Form von Kritik anbringt, herzlich willkommen im selbstgewählten Beruf. Also ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man mit der Arbeitseinstellung auch in der freien Wirtschaft irgendwie weiterkommt.
Und sowas bekommen wir so oft gesagt, ne? Ihr habt euch den Beruf doch ausgesucht, dann macht doch was anderes. Ne? Ja, ich habe mir einen Beruf ausgesucht, in dem ich aber auch nicht so unter den Bedingungen arbeiten möchte. Man hat ja gewisse Vorstellungen von allem, ne?
Und ich denke, ich meine, das machen jetzt übrigens, viele folgen jetzt diesem Ratschlag und machen das so. Mhm. Und machen dann halt was anderes. Das führt dann dazu, dass auf einmal die RTWs nicht mehr besetzt sind. Also ich weiß jetzt auch schon wieder von Leuten, die auf 75% reduzieren, die mit dem Gedanken spielen, ganz wieder woanders hinzugehen. Also mit dieser Einstellung kommt man halt einfach nicht weiter, ne? Und es kann halt auch nicht die Lösung für alles sein.
Ja, also wir hatten ja letztens auch wieder einen Praktikanten bei uns auf dem RTW, der da auch voll euphorisch da reingegangen ist und am Ende des Tages sagte, wir haben jetzt von 8 Einsätzen 6 Stück gemacht, an denen der Rettungsdienst hätte gar nicht beteiligt sein müssen. Ist das immer so? Sag ich, ja, das passiert sehr häufig, dass wir einfach zu solchen Bagatellen fahren. Also wirklich wieder Leute, die 4 Tage, 5 Tage auf irgendwas warten. Und ich habe mich tatsächlich auch mit einer Hausärztin angelegt. Also Troponinwert erhöht. Ich weiß nicht, sowas fahrt ihr wahrscheinlich auch immer mal in die Klinik. Ja, morgens geht man zum Hausarzt, lässt sich aufgrund von Angina pectoris Beschwerden irgendwie untersuchen. Es wird Blut abgenommen. Man wird von der Hausärztin mit diesen Beschwerden auch wieder nach Hause geschickt. Autofahrend übrigens noch dazu. Und am Nachmittag kommt dann der Anruf von der Ärztin. Ja, also bleiben Sie bitte zu Hause, packen Sie schon mal schön eine Tasche. Ich rufe Ihnen jetzt einen Rettungswagen und der bringt Sie dann in die Klinik. So, und dann sitzt man, kommt da an, ja, warten Sie, wir haben die Tasche noch nicht gepackt, wir wussten auch gar nicht, dass Sie so schnell kommen. Und ja, dann habe ich mich da in die Küche gesetzt, habe mein Protokoll schon mal ausgefüllt und dann habe ich mich aber einfach gefragt, haben Sie jetzt eigentlich den Rettungswagen gerufen? Nein, die Hausärztin. Okay, wo sind denn die Unterlagen? Also Transportschein, Einweise? Nee, die gibt's nicht. In der Hausarztpraxis angerufen. Ja, nee, schön, fahren Sie mal in die Klinik und so. Nein, nein, der kann laufen. Nein, nein, den müssen Sie nicht irgendwie mit der Trage und sowas. Da sind nur die Troponinwerte erhöht. Und das war dann zu viel. Da habe ich dann gefragt, ob ich mit der Ärztin reden darf. Und die wollte nicht mit mir reden. Und dann habe ich der Dame da vorne gesagt, dass ich das absolut unmöglich finde. Also der Herr hat sogar selbst angeboten, mit dem Taxi noch in die Klinik zu fahren. Übrigens, die Klinik war 5 Minuten von ihm zu Hause entfernt. Und das wurde verneint, sie würden einen Rettungswagen rufen, der fährt einen sicher dahin. Er hatte keine Angina pectoris Beschwerden mehr, hatte nur noch diese erhöhten Troponinwerte und es wird von den Hausärzten einrennen, das passiert sehr, sehr oft in Rostock auch, ein Rettungswagen als Taxi benutzt, das muss man einfach mal so sagen.
No? Herzlich willkommen im selbstgewählten Beruf, Christian.
Ja, ja, ich könnte nicht, ne? Darf gar nicht so viel erzählen, was ich dann noch so weiter erzählt habe, aber ich habe die Ärztin wirklich gesagt, dass das nicht geht. Das kann auch nicht sein. Es gab auch Anweisungen dafür. Naja, aber das passiert immer wieder und herzlich willkommen in meinem Beruf. Ja.
Ja, herzlich willkommen im selbstgewählten
Beruf. Ich steige mich sonst zu sehr rein in das Ganze, bevor ich, wenn ich da.
Ich habe jetzt übrigens mal das Y-Essen ausprobiert.
Das Y-Essen.
Mhm. Ja, das ja hier auf sämtlichen Influencer-Kanälen massivst, brutalst beworben wird. Y-Food.
Ja.
Und
ich weiß noch am Anfang,
als ich darüber gesprochen habe, haben die Leute prompt Y-Food-Werbung in den Instagram-Stories bekommen. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe mir hier so eine Flasche geholt. Ich habe die letzte bekommen. Das war echt ausverkauft komplett. Und ich war überrascht. Ich habe das Ganze dann so vor mich hingesäufelt, so um 12.30 Uhr, so für 20 Minuten und immer so ein Kauen simuliert. Und es hat tatsächlich bis jetzt gehalten.
Ach so, also, soll man das bei dem, dass man da so ein Kauen mit simuliert, um den Körper irgendwie ja, Speichelfluss so und sowas anzuregen?
Richtig, genau. Und es ist trotzdem so, also ich habe natürlich gestern habe ich eine Pizza gegessen, ich weiß nicht, inwiefern die noch im Magen ist und ich vielleicht sowieso gar keinen Hunger groß habe heute, aber ich werde es doch jetzt nochmal intensiver testen und schauen, wo da die Reise so hingeht. Also ist auf jeden Fall schneller gemacht als so ein Porridge, das ist der große Vorteil.
Ja, na klar, okay. Du machst das aber auf freiwilligen Basis, ne? Also wir bekommen dafür ja kein Geld jetzt, dass du das ja machst oder sowas ähnliches. Das ist einfach
ich bekomme
so
dafür gar nichts.
Wie es läuft und dann mal evidenzbasiert auswerten. Subjektiv betrachten.
Yes.
Unser eigentliches Thema ist aber eigentlich nicht Ernährung oder irgendwas in Richtung Hausarzt, sondern es geht heute mal um Gefahren am Einsatzort. Ja, und, ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht großartig geredet, außer eben Leute, die immer blöd filmen als einzige Gefahr am Ort. Und ich wollte mich mal gleich fragen, habt ihr als Rettungssanitäter dieses ACE-Schema mal gehabt? Also dieses 4A1C?
Ich hatte das im Studium im Rahmen von Führungswissenschaften. Dieses 4A1C, 4E-Schema, genau, das ist, glaube ich, einfach ein Feuerwehrding. Ja. Kann sein, habt ihr das gelernt im RA?
Ja, mussten wir. Ja, und da ging dann auch gleich die Frage so in die Runde, weil man das dann ja auch schon kennengelernt hat, beziehungsweise lernen wir das ja auch im Katastrophenschutz immer wieder. Ne? Wer weiß sie noch, die ganzen A's, die ganzen E's da drin. Und jetzt könnt ihr auch zu Hause mal, wenn ihr aus dem Rettungsdienst kommt oder im Feuerwehrbereich nochmal so durchgehen, wofür standen denn die 4 A's, das eine C und die 4 E's? Wer kennt es euch gleich? Kurze Nachdenkpause, nein. Aber wüsstest du es so aus dem Kopf jetzt? Du siehst es natürlich jetzt gerade im Dokument, aber...
Nee, gar nicht mehr. Ist ich überhaupt nicht mehr präsent, ja. Tatsächlich.
Ja, nee, würde ich auch da stehen. Also einige da, ja, wie sowas wie Atemgifte noch, ne? Explosion bei E ist auch mit dabei, ne? Oder Elektrizität, das wüsste ich noch. Das C für Chemie steht oder chemische Stoffe, das ist natürlich auch klar. Aber wir können das jetzt mal ganz schematisch durchgehen, nur ganz schnell. Ne? Das eine ist natürlich Atemgifte, auf die man so achten sollte. Also es geht jetzt hier wirklich um ein bisschen Rettungsdienstwissen, aber auch Erste-Hilfe-Wissen. Also als Ersthelfer kann man das durchaus auch mal ein bisschen mit durchexerzieren. Ne? Nimmt man Gerüche wahr, die irgendwie komisch speisend sind, ne? Oder komplett anders, die man nicht definieren kann, kommen Hautreizungen ins Spiel, da würde ich mich aber auch ganz schnell verpieseln. Dann Hustenreize, haben wir einen Tränenfluss, ne? Also tränen plötzlich die Augen und wird man vielleicht benommen, ja? Dann sollte man auch definitiv sehr, sehr schnell den Raum verlassen und könnte zum Beispiel
Kohlenmonoxid. Das hatte ich heute, wir waren nämlich erst ein Treffen bei einem Feuer, ja. Und zwar Rauchentwicklung aus 2. Etage. Und das war eine ordentliche Rauchentwicklung. Also da war es gut am Brennen. Und das zog einmal über die ganze Straße. Also glaubt gar nicht, was das für ein Rauch plötzlich ist. Ja. Und trotz FFP2-Maske riechst du da diesen Rauch, wo ich mich dann wieder gefragt habe, also das wundert mich nicht, dass dann irgendwie die Feuerwehrleute ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Weil der Drehleitermaschinist zum Beispiel, der dann so die ganze Rauchfront abkriegt, der zieht sich natürlich keinen Atemschutz an. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.
Ja, das fand ich sowieso immer witzig, wenn du dann, wie du schon sagtest, die Maschinisten da unten stehen mit eigentlich am Einsatzort. Und wir sagen der Bevölkerung immer, bitte schließen Sie Fenster und Türen, ja, schalten Sie Klimaanlagen aus und so weiter. Und die stehen da manchmal mittendrin, ohne irgendwas an. Also da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ja.
Am besten ist FWDV 112, Unverwundbarkeit im Einsatz.
Das ist auch gut, ja, genau. Na, auch wenn ihr plötzliche Übelkeit oder irgendwas bekommt, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf reagieren. Ich weiß noch, wenn man da manche Patienten riecht und plötzlich anfängt, da anzuwirken. Naja, dann ansonsten noch die Ausbreitung. Ja, das ist das 2. A. Hier wäre zum Beispiel Feuer, Rauch bei Gasen und Dämpfen, da können oder Krankheitserregern ist die Ausbreitung auch immer mit zu beachten. Ne? Also wie schnell breitet sich eben etwas aus und wird eben auch zur Gefahr von euch. Das hatten wir letztes Mal schon besprochen bezüglich zum Beispiel Drohnen oder Einsatz von Hilfsmitteln, um eben Ausbreitungen auch zu beobachten. Aber auch selbst bitte immer aufmerksam sein, wenn da irgendwas ausläuft, zum Beispiel auch an Betriebsstoffen. Ja, wie sehr breitet sich diese Pfütze beispielsweise aus?
Mit der Angstreaktion Panik, daran konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Angstreaktion Panik, Kurzschlusshandlungen und Panik von Menschen oder Tieren, Rufen, Schreien. Doch, das daran kann ich mich auch noch erinnern. Kann natürlich passieren, irgendwie Menschenmassen, die einem entgegenrennen.
Ja.
Tiere, hatte ich jetzt noch nie einen Einsatz, wo da vielleicht...
Außer in Jurassic Park, wenn die Dinosaurier alle auf dich zurennen, weil sie flüchten, nein.
Natürlich, genau, wenn man wieder einen Einsatz das im Jurassic Park hatte. Aber die Einsätze, die sind ja auch nicht mehr so viele. aber jetzt stimme ich, jetzt fällt es mir ein. Was man natürlich unter Umständen hat, ist einfach das Problem, Tier im Kontext, dass man das Herrchen behandelt im häuslichen Umfeld. Ja. Also da sagen wir dann auch immer, das Tier bitte wegsperren. Das ist ja dann quasi, man geht jetzt nicht da rein und denkt sich, okay, erstes A, okay, haben wir nicht. Zweites A, okay, haben wir auch nicht. Ja, das macht man ja automatisch.
Genau, und durch Angstreaktion, Panik können halt auch Schocks entstehen, sowohl bei Kind, bei Tier, als auch bei dem Erwachsenen. Ja, dann die atomare Strahlung, da muss man nicht so viel sagen. Ne? Also natürlich, wenn man merkt, man bekommt auch hier plötzlich, naja, was kann man da nehmen als bei atomare Strahlung, wie man das schnell bemerkt. Klar, wenn man einen Geigerzähler dabei hat. Ne?
Es kommt drauf an, wie nah richtig. Man ist und wie stark jetzt die Strahlungsquelle ist. Also Tschernobyl, wenn man irgendwie plötzlich merkt, dass man... dass einem die Haut verbrennt.
Ja, gut, okay, das, dann, ne? Aber hier auch plötzlich ein Streit, eine Übelkeit. Ne? Was hatten da damals die Liquidatoren alles bekommen? Ne? Also innerhalb kürzester Zeit starke Übelkeit, Brechreiz, Somnolenz.
Ja, und viele überklagen so ein metallenes Schmecken.
Geschmack, genau, ja.
Ne? Metallenen also, Geschmack.
Das auf jeden Fall beachten, wenn da irgendwie ein Fahrzeug oder was auch immer, so ein Castor-Transport zum Beispiel umkippt, dann sollte man nicht hinrennen und sagen, Mensch, also ich hab's gesehen.
Ich denke aber, dass es wird auch nicht irgendwie übersehen, nein. So ein Castor-Transport, der da umkippt.
Auch, ne?
Ich glaube, den Tipp, den muss man hier keinem mitgeben, weil man weiß ja nie. Ansonsten, was haben wir noch? Chemische Stoffe ist natürlich ganz häufig, insbesondere auch auf Autobahnen, ne, im Rahmen von Gefahrguteinsätzen. Ja. Die klassischen Tanklaster, die sich da auf die Seite legen, deshalb auch immer dann euch, wenn ihr irgendwie so einen Unfall beobachtet von so einem Tanklastzug, merkt euch die diese orangene Gefahrenwarntafel hinten und gebt der Leitstelle, also den am Notruf der 112, den Code mit, beziehungsweise die Zahlen, die draufstehen, und dann wissen die, was da für ein Stoff drinnen ist.
Genau.
Ich weiß nur, dass wir mal irgendwie alarmiert wurden zu einem Rieseneinsatz hier, Chemie, zwei Züge von der Feuerwehr, wir mit dem RTWs und am Ende war irgendwie Milch drin. Also, hätte man sich dann auch schenken können.
Ja, da war bestimmt auch keine Warntafel dran oder sowas. So die Milchsäure,
genau.
Die hier einsetzen kann und so weiter.
Aber, nee. Aber jetzt kürzlich habe ich es im Radio gehört, vorgestern, da ist ein Tanklastzug von der Polizei kontrolliert worden und der hat irgendwie geleckt, da war Wasserstoffperoxid drin.
Okay.
Und da waren dann auch drei Verletzte tatsächlich aufgrund
drei
mit Augenreizungen einfach. Genau, das ist, stelle ich mir bei der Feuerwehr immer sehr schwierig vor, solche Einsätze, auch als Einsatzleiter, weil das ist irgendwie immer so Wundertüten, ne? Du weißt ja irgendwie gar nicht so, wie weit und wie breit machst du jetzt den Radius am besten.
Ja, also wir hatten tatsächlich letztens in der Wäscherei, mag man ja, da wird ja auch mit chemischen Stoffen gearbeitet und dort werden chemische Stoffe zusammen, auch Wasserstoffperoxid übrigens, zusammengemischt, die nachher ein Gas gemischt werden und eine exotherme Reaktion auslösen, sobald sie gemischt werden. Dementsprechend runtergekühlt werden müssen. Das Kühlsystem ist ausgefallen. Es kam zu Verpuffung und einer der Techniker, der den Raum aufgemacht hat, der hat das Ganze eingeatmet. Und was macht man dann natürlich? Man geht da nicht einfach rein als Feuerwehr und als Rettungsdienst, sondern ruft eben hier dann die Giftzentrale an, klärt da auch ab, also wir zumindest medizinisch, was zu erwarten ist. Ne? Und die Feuerwehr muss natürlich selbst auch gut nachgucken, welche Gefahren jetzt davon ausgehen. Und da war es wirklich so, dass wir teilweise 10, 15 Minuten erstmal vor diesem Gebäude standen und die Blätter durchgewälzt haben, die zu den chemischen Stoffen eben da existierten, um zu gucken, was für Gefahren da jetzt zu erwarten sind oder welche weiteren Verletzungen eventuell auf uns zukommen. Da waren auch mehr als ein RTW, weil es ist ja auch immer ein RTW noch da für die Feuerwehrbesatzung. Ist bei euch, denke ich mal, auch so.
Die klassische Eigensicherung.
Genau. Ne? Also wer sich da manchmal wundert, wenn man auf dem Rettungswagen sitzt und das Feuer ist schon längst außen, so, warum seid ihr immer noch da? Ja, für die Kollegen da eben da draußen. Wissen manche Kollegen nämlich auch nicht, so wie ich festgestellt habe. Naja. Chemische Stoffe auf jeden Fall nicht zu verachten. Da bitte mal Vorsicht. Ihr müsst übrigens nicht die Zahlen wissen, also als Ersthelfer. Ne? Einfach nur bitte mitgeben, welche Zahlen da draufstehen. Und manchmal sieht man so anhand der Rauten, die ja neuerdings dann auch immer drauf sein müssen, in den verschiedenen Farben, was da ungefähr schon sein könnte. Ob es explosiv ist, ne? Ob es selbstentzündlich ist, brennt und so
ja,
weiter.
Ja, Erkrankung? Was meint man damit Erkrankung?
Na, Erkrankung ist einfach, wenn eine Infektionsgefahr zum Beispiel von einer Erkrankung ausgeht. TBC, okay. Ne? Ja, genau. Wenn man da besondere Schutzmaßnahmen, Corona, ne? Zählt ja dazu, haben wir ja jetzt ganz viel kennengelernt, dieses E. Ja. Ansonsten Explosion muss man eigentlich auch nicht viel sagen. Werden brennbare Gase freigesetzt, werden erhitzende Spraydosen irgendwo gefunden, ja, Feuerwerk und so weiter, kann da auch ja noch dazu kommen. Wenn Löschmittel falsch angewendet werden, auch das kann durchaus passieren, dass da dann es zur Explosion kommt, weil der Stoff vielleicht darauf reagiert.
Ja, Explosion ist nicht zu unterschätzen. auch genau deshalb, das müssen ja auch viele oder die meisten Geräte oder eigentlich alle von der Feuerwehr, die haben ja Ex-Schutz. Also das ist nicht davon auszugehen, dass dann in irgendeiner Form irgendwie eine Art von Funken oder sowas vielleicht entsteht, der eine Explosion ausüben könnte. Man weiß es ja, man riecht es ja auch nur.
Aber wenn ich zu Hause zum Beispiel für einen Fettbrand Wasser benutze, dann ist das natürlich dann das falsche Löschmittel. Ne?
Gut, auch da würde man jetzt sagen, genügend Wasser und das löst das Problem trotzdem. Aber ja, in der ersten Reaktion.
Meistens hast du ja gar nicht so viel Wasser auf. In petto, was
nee, du in Pfanne genau, oder so. Das ist aber genauso selber wie beim Elektrobrand. Auch da wird es ja, oder generell, nee, beim Fahrzeugbrand. Beim Fahrzeugbrand sagt man ja auch, beim Fahrzeugbrand, über 2000 Celsius. Und das reicht ja dann, ist genügend Energie, um eben H2O zu spalten, also Wasser in Wasserstoff, also Knallgas.
Wasserstoff und Sauerstoff, ja.
Genau, in Wasserstoff und Sauerstoff, also Knallgasreaktion. Und natürlich, wenn ich da einmal drauf schieße, dann macht's Peng. Wenn ich da jetzt 5 Tonnen Wasser drauf kippe auf das Auto, gut, dann ja, ist das gut. Halt schnell, hat sich das schnell erledigt.
So. Oma viel hilft auch, genau, ne? Genau, ja.
In dem Kontext schon. Elektrizität oder Einsturz natürlich auch immer, weil man auch den Häusern das unter Umständen gar nicht einsieht, dass die einsturzgefährdet sind.
Ja, ja.
Auch sehr schwierig immer. Ich meine, man hat ja doch, da müssen ja auch Fachexperten hinzugezogen werden. Kommt ja meistens das THW dann auch so bei Häusern, wo es unklar ist, inwieweit die jetzt einsturzgefährdet sind oder nicht. Meist kommt dann auch ein Statiker oder sowas. Ja. Auch bei Brücken. Ich weiß nur, ich kann mich zuletzt erinnern, dass irgendwann ist mal ein Schiff gegen einen Pfeiler gefahren, einen Brückenpfeiler, und dann war nicht klar, ob die Brücke einsturzgefährdet ist. Ja. Und dann kam wohl ein Statiker und hat gesagt, nee, ist nicht einsturzgefährdet.
Deswegen sind Pfeiler meistens auch auf Autobahn immer mehr geschützt, noch ein bisschen umdickt unten, da, wo die Fahrzeuge gegenfahren können. Das seht ihr meistens da auch. Ja, mit Brückeneinstürzen kennen wir uns aus in Mecklenburg-Vorpommern mit unserer A20. Auf morastigem Gebiet gebaut, haben sie sehr gut gemacht. Heutzutage repariert man das Ganze immer noch. Ja, aber ihr in Köln ja auch, ihr seid da ja auch nicht von. War das bei euch
also mit der Straßen Bibliothek? Sind, glaube ich, mich haut es regelmäßig vom Sattel auf dem Rad.
War das nicht bei euch mit der Bibliothek, die eingestürzt ist? Was war das? Die Stadt?
Ja, genau. Stadtarchiv. Ja,
das Stadtarchiv.
Wo ein Besucher sagte, was ist das hier eigentlich für ein Riesenriss? Und man dann sagte, oh, alle raus hier und eingestürzt.
Also nicht am selben Zeitpunkt, oder?
Doch.
Nein.
Das war ja der Witz an der Sache.
Das ist ja eine Story.
Dass das tatsächlich jemand irgendwie gesagt hat, da ist ein ganz schön großer Riss.
Entschuldigen und, Sie, aber dieser Riss, da war der schon immer. Ja, schön.
Alles aufgrund einem U-Bahn-Tunnel, den man da gebaut
auch,
hat.
Nee, aber auch bei verunfallten PKWs zum Beispiel. Also wenn man da reinsteigt und die sind wirklich demoliert oder auch Transporter, Straßenbahnen, Bahnen allgemein, immer darauf achten, ja. Also auf die Umgebung, dass die Dinge halten zwar einiges aus, aber eben auch nicht alles. Deswegen da immer ein bisschen aufpassen. Ja, und das.
Da ist tatsächlich auch immer wichtig bei Autos, darauf zu achten, ob die Airbags ausgelöst haben. Ja. Im Optimalfall haben sie ausgelöst. Wenn sie nicht ausgelöst haben, aber das Auto sehr verformt ist, dann auch Vorsicht, da einfach die Tür aufzureißen und jetzt da irgendwie rausziehen zu wollen. Mhm. Kann sein, dass der noch auslöst. Und dann hat man das Ding unter Umständen, da hat man selbst noch ein Schädelhirntrauma mit dazu. Deshalb gibt es ja zum einen so Spinnen, die man aufs Lenkrad packen kann.
Ja, genau.
Oder man klemmt halt die Batterie ab.
Dadurch sind schon Menschen gestorben durch Airbags. Ne? Also wenn man dazwischen kommt. Normalerweise retten sie Leben, aber wenn es eben dazu kommt, dann sollte man da aufpassen. Die können übrigens auch manchmal mechanisch ausgelöst werden, nicht immer nur elektrisch. Ne? Sollte man also auf jeden Fall drauf achten.
Gibt es da nicht irgendein Video, wo mal irgendeine Oma über so einen Zebrastreifen geht und da steht dann toll, so ein, oder? Irgendwie ein Cabrio-Fahrer und ist voll am Hupen, dann haut sie einmal vorne gegen, dann löst der Airbag aus. Irgendwie
Da frage ich mich, ob das jetzt real ist oder ob das gefaked
ist. Oder ob es fake ist, ja.
Das ist ein Fake, glaube ich, also weiß ich nicht. Aber nur, weil man dagegen haut. Naja, auch gut. Das letzte E von den vier ist dann auch Elektrizität, was ein tolles Wort, ja. Wenn abgerissene Stromkabel irgendwo rumliegen, ein Gerät offen herumliegt und ein Mensch daneben, dann werde ich da nicht bitte noch reinfassen oder darauf achten, dass zumindest irgendwie die Sicherung gezogen wurde. Riecht ist zum Beispiel auch. Also so Elektrobrand, der riecht, der hat auch so einen ganz prägnanten Geruch. Muss man mal gerochen haben, um das zu wissen. Gibt es irgendwo Beschilderung? Steht da irgendwo was dran? Also bitte auch das beachten, ne? Wenn irgendwo Starkstrom oder sowas eben rumhängt, hängt eine Oberleitung runter. Also bitte nicht in die Nähe gehen. Auch Strom, nicht nur Blitze, werden durch den Boden geleitet, gerade wenn er gut leitend ist.
Ich habe tatsächlich immer Schiss, wenn ich unter einer Oberleitung lang gehe, jetzt in Köln ja ganz viel wegen Straßenbahn, da habe ich immer ein ungutes Gefühl. Ich habe immer Schiss, dass da irgendwie ich da vom Blitz getroffen werde. Ich weiß auch nicht,
50 warum. Leute gehen da drin durch und den nehmen wir heute. Hier, guck mal, den kennst du den? Ja, ja.
und einmal drin.
Ja. Das ist doch dieser Sprechwunder, oder? Ja.
Schön weggebrutzelt. Ja, also es ist nicht zu unterschätzen, auch der Lichtbogen, den Louis schon meinte, der kann schon ab einen Meter Entfernung teilweise rüberschlagen.
Deshalb, ich weiß ja gar nicht, deshalb kommt mir das ja immer so extrem nah vor. Irgendwie denke ich mir, wie ist eigentlich sichergestellt, dass es dann nicht zum Lichtbogen kommt? Also wenn ihr einen Bahner zuhört, ich freue mich auf die Antwort.
Ja, Erdung und so weiter. Naja. Ich finde das immer beeindruckend, wenn die an der Oberleitung basteln und die Oberleitung aber noch unter Strom steht. Ne? Da ist das, der Korb ist so gut isoliert und so gut nicht geerdet, oder ja, dass es da nicht zum Funkenüberschlag kommt. Krass. Das beeindruckt mich immer wieder auch. Ne? Man sieht das ja auch am Beispiel Vögel. Ne? Die können ja auf einer Oberleitung einfach sitzen, weil sie eben ja keinen Kontakt zur Erde haben. Deswegen also da immer aufpassen. Ja, oder es kommt
zu unwillkürlichen. Das ist tatsächlich übrigens, wenn man von einem Unwetter überrascht wird auf offenem Felde, ja, sich zwischen zwei Oberleitungsmasten stellen und hinkauern. Da ist relativ sicher. Mhm. Und ich finde, also Strom finde ich auch sehr unangenehm. Auch bei der Bahn, wenn die dann erden. Also das wäre ein Job, den könnte ich nicht machen. Einfach diese Stange zu nehmen und auf diese Oberleitung zu setzen und das an der Schiene, das könnte ich nicht machen.
Dann können wir die Moritz
fragen. Also da hätte ich so Schiss vor.
Der kennt sich damit aus, der aus Dresden. Der macht sowas, ja. Der ist ja bei der Deutschen Bahn. Ja, der kann uns ja bestimmt mal was erzählen, aber es ist auch auf jeden Fall immer krass. Oder wenn ihr irgendwo anfasst und ihr habt irgendwie Muskelkontraktionen in eurem Körper. Also ihr merkt irgendwie, dass sich was unwillkürlich bei euch anstrengt. Ein Muskel, sollte man auch darüber nachdenken. Aber ich denke mal, einen Stromschlag, den hat man schon mal mitbekommen, wenn man mal so einen Elektrozaun zum Beispiel mal angefasst hat von der Koppel oder so. Mhm. Das merkt man schon ganz gut.
Den könnte man einen Notfallmanager einladen, fällt mir da gerade ein.
Ja. Vielleicht kann ich schließlich auch von der Bahn zum Beispiel, die haben ja auch ganz viel. Ich weiß, ein Fall bei mir, Fälle machen wir nachher. Noch so eine Einsatzgeschichte. Ich nehme mal so ein, spielen wir mal so ein Beispiel durch. Jetzt Gefahren haben wir ja genügend besprochen bezüglich diesem tollen Schema. Nehmen wir mal einen Verkehrsunfall, ganz klassisch wie im Erste-Hilfe-Kurs. Ja. Ausgangssituation, du kommst mit deinem PKW an. Vor dir, keine Ahnung, knallen zwei Autos ineinander, Geisterfahrer beispielsweise. Und was tust du in welcher Reihenfolge? Das sind immer so die Fragen, die man im Erste-Hilfe-Kurs stellt, aber auch mittlerweile auch im Rettungsdienst. Allerdings ist meistens ein Rettungsmittel ja nicht immer sofort da. Was machst du als Ersthelfer? Panisch werden.
Wenn ich jetzt absichern.
Ja. Wie?
Unfallstelle absichern.
Wie, Herr Teichmann, wie würden Sie jetzt absichern?
Ja, Warndreieck, 200 Meter oder 100 Meter.
Schmeißen Sie das während der Fahrt raus oder wie machen Sie das?
Ach so, nee, also ich würde nicht hinter dem PKW parken, sondern ich würde an dem Unfallwagen vorbeifahren und davor parken, damit alles erstmal in den Unfallwagen reinfährt und nicht in mich.
Ja.
Und dann würde ich mir ein Warndreieck schnappen aus dem Kofferraum. Oder es ist nicht immer, also es ist immer im Kofferraum, aber wo dann, manchmal ist es im Deckel, manchmal ist es links, rechts. Und dann würde ich das 100 Meter, 200 Meter Entfernung aufstellen, hinter dem Unfallwagen. Ja, und dann.
Ich hoffe jetzt, dass alle erst Hilfe ausbilden, also die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ne? Was hast du denn noch alles vergessen? Also ich weiß nicht, ob man immer an der Unfallstelle vorbeifahren muss, ja. Also deine Argumentation finde ich ganz spannend, weil du und dein Auto dann geschützt sind. Aber wie willst du denn mit einem Warnblinker dann andere noch warnen davor? Und du musst dann nochmal am Unfall vorbeilaufen, um das Warndreieck aufzustellen. Also mehrfache Exposition mit dem Unfall, wenn so ein Auto brennt, ist das schon toll. Ich würde ja vielleicht davor
Angst.
Das
brennt
Gute
jetzt.
Ist, das aber ist das. Nee, das noch nicht, aber wenn es brennen würde, ne, weißt du ja noch nicht. Vielleicht ist nur eine kleine Wasserdampfentwicklung, vielleicht flammt da ja was auf. Aber das habe ich jetzt nicht so vorbereitet. Das Gute ist, wenn Rettungsdienst und alles da ist und du entlassen bist, kannst du als Erster losfahren, weil die Unfallstelle ja dann hinter dir liegt.
Ne? Das ist übrigens auch der Sinn. Das hat ja auch bei der Feuerwehr, muss man ja leider mal sagen, bei der Feuerwehr auch noch nicht so jeder verstanden. Das Rüstzugkonzept ist eigentlich so, dass der Rettungsdienst vorfährt, also bei Einsätzen auf der Autobahn oder generell, und die Feuerwehrfahrzeuge hinterherfahren, auch wenn die Feuerwehrfahrzeuge sich nur ungern den Weg weisen lassen. einfach aus dem Grund, damit die Feuerwehr dann, also der Rettungsdienst an der Unfallstelle vorbeifährt, sich in Gretchenstellung schön davor aufstellen kann und dann direkt in Fluchtrichtung auch wieder wegfährt und die Feuerwehr sich schön dahinter aufstellen kann. So, wenn du das aber dann so andersrum hast, dass die Feuerwehr meint, sie muss vorfahren, dann kommt es teilweise dazu, dass die auf einmal bremsen, stehen bleiben, dann musst du an denen vorbei und also, ja.
Und Leute, ich habe das schon mal bei einer Flughafen-Dings-Übung gesehen und da stand alles kreuz und quer. Kreuz, jeder hat rangiert und gemacht und getan, da mussten hier Löscharbeiten abgebrochen werden, weil irgendein Fahrzeug wieder im Weg stand. Und es war nicht immer nur die Polizei. Nur mal so nebenbei.
Mensch.
Ja, erlebt man immer wieder. Also da gibt es Konzepte für. Sollte man in der Ausbildung auch mal gehabt haben. Diese Gerät, also diese Fischgrätenstellung dann, ne?
Ja.
Die ist eigentlich optimal dafür. Genau. Aber so, um den Ablauf erstmal abzuhören. Du machst den Warnblinker an, du ziehst die Warnweste an, die übrigens griffbereit bei dir im Auto sein sollte. Und ist
natürlich.
Es mal so ganz, ganz, ganz gut zugegeben? Natürlich ist sie bei dir immer vorne.
Nee, ist nicht griffbereit, die ist im Kofferraum.
Ja, und da darf sie übrigens gar nicht sein. No? Also tatsächlich okay. nicht erlaubt. Also morgen gleich mal ins Auto gehen.
Ich hoffe, die Polizei hört diesen Podcast nicht. Ansonsten habe ich jetzt schon mal eine Verkehrskontrolle gebucht.
Genau. Aber das auf jeden Fall nicht im Kofferraum, sondern griffbereit. Ziehst sie an. Im Optimalfall ziehst du sie im Auto an und stellst dann das Warndreieck auf. Du hast gesagt, wie viel Meter?
Ich hätte jetzt 100 gesagt.
Ja, ist auch so der Satz, ne? 100 bis 150 Meter in der Stadt. Nice. Natürlich individuell, je nach Geschwindigkeit. Was machen wir bei Kurven? Vor der Kurve, hinter der Kurve, was bedeutet eigentlich vor oder hinter der Kurve? Ja.
Also für mich heißt jetzt vor der Kurve.
Ja.
Also.
Das ist eine Riesendiskussion manchmal. Was heißt denn jetzt vor der Kurve? Also ich nenne mal den Eingang der Kurve vor der Kurve.
Ja.
Und den Ausgang der Kurve hinter der Kurve. Und dann wäre es ja klug, wenn man das Warndreieck vor die Kurve stellt. Ne? Am Anfang der Kurve.
Nee, das macht keinen Sinn. Hinter
Warum?
Die Kurve.
Ja, von der Unfallstelle heraus wäre es hinter die Kurve. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ihr Kurve. Wisst, was gemeint ist. Ja, auf jeden Fall. Wie viele Warnwesten musst du eigentlich so im Auto mit dir führen?
So viele, wie Plätze da sind.
Sagst du.
In Holland ist das so.
In Holland ist das so, tatsächlich, ja.
Genau. In Deutschland reichen doch, meine ich, zwei.
Eine sogar. Nur eine, es reicht tatsächlich nur eine. Natürlich ist empfohlen für alle Passagiere da was mitzuhaben. Aber informiert euch wirklich über die jeweiligen Landesbestimmungen, weil wie er schon sagte, in Belgien, Niederlande, da soll auf jeden Fall diese und jene Farbe dabei sein. Ne? Und dann eben auch noch die Anzahl
Gelb
der Warnwesten.
Gelb für den Einsatzleiter. Das genau. ist dann der auf dem Beifahrersitz sitzt.
Ja.
Dann soll Orange immer der Maschinist, das ist der fährt.
Und rot. Wusstest du, dass es drei Farben gibt, die in Deutschland zugelassen sind? Rot, Orange und Gelb.
Ah, nee, das wusste ich nicht.
Na, ich dachte auch immer nur Orange-Gelb, ja. Hm?
Wo wir gerade wieder bei Aufgabenverteilung sind, ich habe mich letztes Mal über den Schilderwahnsinn beschwert. Und dass hier Bürgermeister auch ein eigenes Schild hat. Jetzt habe ich letztens wieder was gesehen und zwar ein Riesenschild. Erst ein treffendes Rettungsmittel. Ja. Das heißt, du musst dir dann quasi überlegen auf der Anfahrt, je nachdem musst du erstmal Schilder raussuchen.
Ja.
Machst dir das Schilderbuch auf und was sind wir? Sind wir das Ersteintreffende, sind wir das Zweiteintreffende, Zehnteintreffende Rettungsmittel? Welche Schilden machen wir uns jetzt hinten auf den Rücken?
Ich kann das auch absolut nicht nachvollziehen, warum man, also sagen wir mal, ihr seid schon eine Stunde lang an der Einsatzstelle, die Autobahn ist komplett gesperrt und trotzdem haben immer noch alle Fahrzeuge das Blaulicht an.
Ja gut, das sieht ja einfach besser aus.
Ne? Ja,
sieht
natürlich.
Das ja irgendwie aus nach Leichenstimmung.
Ja, es ist ja auch so Gefahrenstelle. Na, man könnte ja vor einer Gefahr warnen, aber dann sieht man zum Beispiel dieses rote Licht vom A-Dienst oder B-Dienst nicht mehr, was ja eigentlich auch immer leuchten soll, damit man weiß, wo ne, die Einsatzführung ist und sowas. Naja, auf jeden Fall fand ich immer ganz interessant. Gut, wenn ihr übrigens gewerblich unterwegs seid in Deutschland, dann müsst ihr tatsächlich für alle häufiger im Fahrzeug befindlichen Personen Warnwesten mitnehmen. Also wenn zwei Leute immer in diesem Auto mitfahren, dann müssen da auch zwei Warnwesten drin sein. Ne? Sagt die DGUV nämlich Vorausvorschrift Paragraph 31 mit Warnkleidung, Vorschrift 70, die sagt, da soll man immer die Warnkleidung mit dabei haben. Ne? Wahlweise gehen übrigens auch DIN-genormte Jacken und sowas sieht man auch immer mehr. Und ich finde es auch gut, dass FahrradfahrerInnen immer mehr Warnwesten tragen beim Fahren. Ne? Auch Motorradfahrer und sowas, dass man die einfach weitaus besser sieht, weil man vergisst mal das Licht anzumachen. Ne? Diese kleinen Reflektoren, die sieht man gerade in der Stadt ne? immer nicht ganz so gut. Und so eine Warnweste ist dann doch ganz gut geeignet. Könnt ihr übrigens mal testen, mal so mit Abblendlicht zu versuchen, eine weiß gekleidete Person zu sehen. Seht ihr kaum. Die letzten Meter vielleicht noch.
Das finde ich ja bei Mercedes in der neuen S-Klasse ganz cool. Da gibt es so ein Lichtpaket, wo dir dann das Licht quasi wie soll ich das beschreiben?
So ein Matrix-LED, also, du hast
dann
Ablendlicht
anleuchtet. Und in das Ablendlicht werden dir Informationen eingelichtet. Also du siehst dann zum Beispiel, genau, Achtung Fußgänger, siehst du im Licht vor dem Kegel.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben.
Ja.
Musst du dir mal anschauen, das ist sehr interessant.
Ich habe letztens bemerkt, dass ich tatsächlich ein Fußgänger-Notbremssystem in meinem Auto habe. Ja, nicht, dass ich unaufmerksam war. Ich habe die Person gesehen und wollte etwas.
Ah, Christian, sagen wir mal so zwei der Meter. Letzte Henker.
Ja,
also das war nur eine Frage der Zeit.
Louis hat ja immer Angst bei mir, wenn ich fahre.
Hat in Köln letztens schon ein Fahrradfahrer fast umgesetzt.
Ja, wenn man hier abgelenkt wird von so vielen Fakten. Nein, fahr so zwei Meter an dieser Dame, wollte ich vorbeifahren. Ich war wirklich in Eile, ich war wirklich spät dran. Und mein Auto sagt so, nö. Nö, nö, nö. Und haut eine Vollbremse da rein. Also ich so aus dem Kreisverkehr mit 20 km/h. Ja. Also schön, dass ich sowas habe. Toll, dass es diese Technik gibt. Ja.
Hat Mercedes auch. Ich glaube, es ist sogar Standard mittlerweile, dieser Notbremsassistent.
Ja, wahrscheinlich.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube.
Ich finde es absolut richtig und absolut gut. Das ist genauso, wie es, glaube ich, Abstandsregel-Tempomaten geben muss für LKWs und so eine Notbremsassistenten sowieso. Genau. Wenn ihr jetzt aber jetzt an diesem Auto seid, also du hast jetzt alles abgesichert, du hast alles ausgeleuchtet. Wenn du einen LKW fährst, hast du sogar auch noch eine Warnleuchte aufgestellt. Die muss übrigens auch immer benutzbar sein. Ne? Da kommst du ans Auto ran. Was beachtest du? Natürlich brennt irgendwas, diese ganzen Gefahren, die wir vorhin da angesprochen haben. Und vor allen Dingen der Airbag, finde ich, haben wir ja auch schon besprochen, muss ich auch nicht mehr abquatschen. Ist der Motor aus? Ne? Handbremse gezogen? Also ich hatte das schon mal tatsächlich, dass so ein Auto, man macht die Tür auf und plötzlich rollt das Auto los. Ne? Und da auch immer aufpassen, dass da nicht irgendwie Splitter oder sonst irgendwas euch verletzen könnten. Also auch immer hier aufpassen. Ja, wie entscheidest du denn jetzt, ob du einen Patienten Crash rettest oder nicht?
Crash-Rettung war ja akute Lebensgefahr. Hm. Sprich, Patient ist bewusstlos, wenn nicht sogar reanimationspflichtig, ja, dann muss er direkt aus dem Auto raus.
Polytraumatisiert, ne? Kann ja auch sein. Also eine oder mehrere
Verletzungen. Dann hilft, also genau, da hilft auch nichts mehr mit Patienten schonend retten. Es gibt ja zwei. Es gibt ja die Crash-Rettung, dann gibt es ja die Rapid Crash, also, und dann gibt es noch eine Vorstufe. Das ist ja dann die schonendste Variante. Es gibt so drei Stufen.
Ja, ne, also wie wir das machen, haben wir eigentlich schon immer erklärt. Das kommt dieses XABCDE-Schema, ne, was man sonst eigentlich durchnimmt. Also man versucht hier eben zu diagnostizieren, gibt es hier ein ABCDE-Problem, eine starke Blutung. Gerade bei schweren Blutungen, die nicht zu stoppen sind im Auto, gibt es die Crash-Rettung. Da müssen wir uns einfach Platz verschaffen, um eben das Problem zu beheben. Und das geht eben nicht anders, ja. Dann kam schon mal die Frage von einem, ja, was ist denn, wenn eine Person da eingeklemmt ist? Ja, dann müssen wir halt versuchen, so schnell wie möglich rauszuretten, aber trotzdem so gewissenhaft, dass wir niemanden und euch nicht da drin verletzen. Ja, bitte kommt nicht auf die Idee, gerade als Ersthelfer da irgendwie selbst großartig Maßnahmen einzuleiten in Form von bieg jetzt da irgendwas raus oder das Einzige, was ihr machen könnt, wäre den Gurt durchzuschneiden. Ihr könnt natürlich versuchen, die Person rauszuholen und rauszuzerren, wenn sie beispielsweise nicht mehr ansprechbar und nicht mehr atmet. Dann ist es natürlich absolut erlaubt, aber alles andere bitte nicht, keine irgendwie separaten Maßnahmen. Ihr findet manchmal die Batterien auch im Auto nicht mehr, also den Motorhaube aufmachen, Batterie abklemmen, was man so gerne alles machen würde und ich auch in meinem Erste-Hilfe-Kursen höre, das kriegt ihr manchmal gar nicht mehr hin. Oder kannst du mir verraten, wo beim Smart zum Beispiel die Batterie ist?
Nein.
Siehste, also übrigens.
Ich werde auch einen Teufel tun, irgendwelche Batterien abzuklemmen,
eben.
Aber wenn jetzt jemand bewusstlos da im Auto ist, dann würde ich den rausziehen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden. Ne?
Und kann man aber irgendwie gucken, ob man einen zweiten findet, der den Kopf so ein bisschen inline hält, aber ansonsten, da nützt ja alles nichts mehr.
Ja, genau. Ne? Und das ist dann immer wichtig. Vor allen Dingen solltet ihr euch auch ein bisschen absprechen, nachher auch mit Notarzt und so weiter. Ist es ein Schockraum? Ist es ein Hochrasanztrauma gewesen? Sind die Verletzungen für einen Schockraum geeignet oder nicht? Gerade, ich glaube, ab 30 km/h wird sowieso meist immer ein Schockraum ausgelöst, weil man eben nicht sein kann. Und bitte geht immer davon aus, dass ihr so viel Adrenalin im Körper habt und das ist bei egal wem, dass ihr manche Schmerzen auch nicht mitbekommt und auch für euch Retter da draußen, dass die Patienten euch nicht immer alles richtig angeben können, weil sie keinen Schmerz empfinden, weil sie eben noch unter Adrenalin stehen oder eben auch unter Schock. Und das durchaus dazu führen kann, dass irgendwelche Symptome auch erst während der Fahrt auftreten. Das heißt, ich finde,
im Zweifel hilft die Rettungsdecke.
Ja, die Rettungsdecke. Ein Immobilisationskragen ist eigentlich fast immer Satz, finde ich. Ne?
Nochmal, was ist immer?
Ein Stiff Neck. Immobilisationskragen.
Ja, Stiff Neck. Ja. Das ist ja auch wieder
ein heikles Thema, ich weiß, wegen Hirndruck
und so weiter. S3-Leitlinie.
Ja.
Bei Schädel-Hirntrauma soll man sich das gut überlegen, ob man den Stiff Neck überhaupt noch verwendet. Und was würdest du machen, angenommen, der Patient muss intubiert werden? Hat schon Stiff Neck an? Würdest du den Stiff Neck aufmachen oder nicht?
Nein.
Also da auch da sagt die S3-Leitlinie tatsächlich, dass ein korrekt angelegter Stiffneck die Intubation so sehr erschwert, dass man Inline immobilisieren soll, lieber.
Ach, du meinst wegen der Überstreckung des Intubation
auf jeden Fall glücklich.
Ja, gut. Ja, um die Atemwege einzusehen. Ja, finde ich interessant.
Kann ich also übrigens jedem nur empfehlen. S3-Leitlinie, Polytrauma. Sehr interessante Dinge, die da drin stehen. Sehr lang.
Ein bisschen mit reingelesen, genau. Es war sehr lang. Ne? Fand ich auch auf jeden Fall sehr spannend. Sehr schöne Tabelle auch. Teilweise, um da reinzugucken. Ich hatte nur letztens eine Fortbildung. Habe genau diese Frage gestellt. Aufgrund von und so weiter. Und der Arzt meinte so, nee, also Stiffneck wird da auch angelegt. Deswegen, also die
Meinung. Ja, genau, aber wenn du den angelegt hast und intubieren möchtest, so, dann musst du ihn aufmachen.
Ja,
aber
solltest du ihn aufmachen. Ja, das ist eine SAT-Sache, weißt du? Wegen der Schädelhirntrauma.
Ja, das ist halt noch sowas, das ist halt wieder so eine Streiterei. So. Eigentlich sagt die Leitlinie, man soll sich das gut überlegen, ob man es überhaupt machen soll. Die nächsten sagen, Stiffneck immer, ist halt so mal so. Die anderen sagen wiederum, Stiffneck braucht man gar nicht mehr.
Ansonsten finde ich ja ein Spineboard auch immer ganz toll mit den dazugehörigen
Headblocks, ja. Headblocks, das Problem ist halt beim Stiffneck, dass er so oft falsch angelegt ist, dass man sagt, er hat gar keinen Nutzen. Deshalb.
Ja. Okay, ja. Das kann ich durchaus verstehen, wenn ich mal so manchmal sehe, was die Kollegen da so fabrizieren. Ist das schon immer spannend. Ne? Dann gibt es ja auch die große Diskussion zwischen Spineboard. Spineboard und Vakuummatratze.
Spineboard.
Spineboard. Ne? Genau, also das immer alles machen. Es wird der Moni, denk an den Bodycheck, denk an die Isochorie oder an Isochorie der Pupillen und so weiter. Also der Podcast würde viel zu lang dauern, oder diese Folge jetzt, wenn wir jetzt alles durchgehen würden. Aber im Allgemeinen ist es wichtig, bei solchen Gefahren immer den Überblick zu wahren, auch den Verkehr immer zu beobachten. Ihr werdet immer mit Gaffern zu tun haben, ihr werdet immer mit Autos zu tun haben, die langsamer fahren, als sie eigentlich müssten an der Unfallstelle, weil sie eben gucken wollen, weil sie eben was machen und dadurch vielleicht auch Unfälle verursachen, weil ein anderes Auto ausweicht, eventuell in die Einsatzstelle reinfährt. Es gibt Leute, die daddeln rum und knallen volle Kanne rein. Ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn dann Lkw-Fahrer quasi ihren Lkw querstellen, teilweise, um eben Gefahrenstellen oder Unfallstellen eben zu sichern. Dann sollen sie halt in den Lkw reinknallen, anstatt in die Unfallstelle. Immer sehr beeindruckend. Deswegen gibt es übrigens auch, und das werdet ihr wahrscheinlich bei Baustellen schon bemerkt haben, auch diese ganzen Regelungen, ab wie vielen Metern erst das erste Warnfahrzeug kommen muss, das zweite und so weiter, dass wenn jemand da mal wirklich reinrast, nicht sofort in die Baustellenmitarbeiter reinknallt. Ne?
Und ja, da muss man wirklich aufpassen. Also vergesst auch nicht, wie viel Wind da teilweise die Fahrzeuge hinter sich herziehen. Aber was ich noch sehr interessant fand hier, was du geschrieben hast, Handbremse. Stimmt. Gucken, dass die Handbremse angezogen ist. Ich meine, bei elektrischen Handbremsen ist das schwierig.
Da wird es schwierig.
Aber in der Regel, wenn der Motor aus ist, Schlüssel abgezogen wird, geht die von selbst und das Auto in P ist bei Automatik. Aber genau, das ist wichtig. Kontrolliert, ob die Handbremse angezogen ist. Nicht, dass der auf einmal sich verabschiedet. Das Auto.
Ja. Habe ich auch mal die Frage, wie soll man es denn beim LKW machen? Ne? Wenn da zum Beispiel der Motor aus ist und die Leitung alle zerrissen sind, ja, wer sich ein bisschen auskennt mit LKWs, ist so, wenn kein Druck auf der Bremse ist, auf der Feststellbremse, dann löst die normal aus und ist dann immer festgesetzt. Ne? Also eine Feststellbremse im LKW braucht immer Druck, einen statischen, sonst ist sie.
Wäre auch doof, wenn es andersrum wäre.
Ja, genau. Ne? Aber das ist ja hier eben. Gut, ja, es gibt speziell für Gaffer so eine Gafferwände, ne? Also wohl als Bauzaun-Variante. Ich habe sie aber auch schon aufgelastbar gesehen.
Gaffer, das klingt, als wäre das so eine Naturerscheinung, so wie Vögel. Ja, wenn dann später diese Gaffer kommen, dann haben wir ein riesen Gafferproblem hier, ne?
Sehen, da suchen sehen schon Sie Pestizide hier und alles. Sich der Unfallstelle nähernd, ein Gaffer aus dem Busch heraus, wird er darauf zukommen, wird er sein Handy, ja, er zückt sein Handy.
So ungefähr. Kennst du das Video, wo der Polizistin irgendwie sagt, hier wollen sie fotografieren, machen sie doch. Fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben.
Ja.
Also irgendwie, ich muss sagen, man hat es ja jetzt auch in der Statistik gesehen, die Verkehrsunfälle sind ja, also die tödlichen Verkehrsunfälle sind ja massiv zurückgegangen. Und das letzte Mal, wo ich irgendwie Gaffer bemerkt habe, war, als wir da mit zwei Hubschraubern auf der Autobahn waren, zwei LKW-Fahrer eingeklemmt. Das ist halt auch der Verkehr in Gegenrichtung verlangsamt dann plötzlich. Aber so wie penetrant oder wie krass das dann teilweise so, so wie das so nach außen getragen wird, habe ich es glücklicherweise noch nie erlebt.
Nee, hey, also du ja nicht. Ich habe da ja schon öfter mal leider Erfahrungen gemacht irgendwie damit. Wahrscheinlich haben wir mehr Gaffer bei uns. Ich weiß auch nicht, aber wann man immer von Gaffern redet, sind das auch die Hundespaziergänge, die plötzlich alle um 3 Uhr nachts plötzlich spazieren gehen? Oder sind es einfach nur die das Handy zücken oder eben andere gefährden dadurch?
Ich würde sagen Handy.
Ne? Also alles, was über die Neugier hinausgeht und sprich Handy zücken, ist dann also eben Gaffer. Was hast du so einen prägnanten Unfall, wo du sagst, das ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, daraus habe ich gelernt? Oder?
Wie meinst du jetzt gelernt? Also im Gedächtnis geblieben ist mir tatsächlich diese P-Klemm da mit den zwei Lkw-Fahrern. Ich meine, haben wir nichts zu tun gehabt. Hm. Aber ansonsten ist mir nichts wirklich hängen geblieben, groß an Unfällen. Also man muss ja sagen, die meisten Verkehrsunfälle auch auf der Autobahn, die gemeldet werden, die sind ja echt harmlos. Also das ist ja glücklicherweise so. Die Autos sind so sicher, da ist ja kaum immer irgend, das ist ja wirklich fast Auffahrunfälle bei Start, Stopp im Stau, ist so das Häufigste, habe ich neulich den Eindruck. Und das hat ja nichts mit Autobahn zu tun, das könnte ja auch in der Stadt passieren, nur weil die Leute halt immer am Handy daddeln, passiert es dann halt auf der Autobahn. Was halt schon stressig ist, ist Unfallstellen zu finden. Deshalb Kilometrierung der Autobahn beachten. Merkt euch die Fahrtspur, die Spur, auf der ihr seid, also die Autobahnnummer und die Fahrtrichtung, auch ganz wichtig.
Genau.
Und den Kilometer. Das ist das Wichtigste. Wir sind da so oft immer am Suchen. Das Problem ist, wir fahren ja auch oft zwischen linker Spur und der rechten Spur. Müssten aber, weil die meisten stellen sich auch im Seitenstreifen, dann irgendwann plötzlich voll rechts rüberziehen, durch den safe fließenden Verkehr, 1040 Tonner auf der rechten Spur, du siehst eigentlich auch gar nichts, das ist echt immer stressig und dann bist du noch erst eintreffend, hast dann nur ganz wenig Platz irgendwie, um dann zum Auto zu kommen, schwierig.
Ja, ansonsten gibt es ja auch die Kilometersteine oder Anzeige, glaube ich, alle 100 Meter, beziehungsweise an diesen Waren oder an den Seitenbarken, ne? Die Leitpfosten, die ihr da habt, diese schwarz-weißen, da könnten die auch mal mit dran stehen. Und Notrufsäulen werden tatsächlich auch noch immer angezeigt, auch wenn manche mal abgeschalten wurden, sollen alle 3 Kilometer noch zu finden sein. Ne? Da könnt ihr auch einen Notruf wählen drüber. Euer Handy kann euch übrigens super helfen, weil die haben GPS drin und die können euch auch teilweise Längen und Breiten gerade anzeigen. Kann die Leitstelle auch was mit anfangen. Ist also auf jeden Fall möglich.
Im Optimalfall hätte man halt sowas wie Rescue Track, wo man eine SMS schickt und man weiß es.
Ja.
Aber soweit sind wir ja noch nicht in Deutschland. Also theoretisch schon, praktisch nicht. Und dann gibt es etwas, wird mir auch oft gesagt, Three Words. Oder What Three Words? Das ist irgendwie so eine App, wo deinen Standort über 3 Wörter eindeutig bestimmen kannst.
In Quadranten ist das Ganze ausgeteilt. Ne?
Halte ich nicht so viel von, weil die Wörter aus meiner Sicht zu kompliziert sind, als dass man sie ohne Rückfrage einfach sagen könnte am Telefon.
Ja, ergibt nicht immer so viel Sinn auch manchmal, finde ich.
Gut, Sinn soll es glaube ich nicht ergeben, aber es sind teilweise Wörter, wo man dann so, was ist das jetzt, was sie meint?
Ja, genau.
Mit was für einem Buchstaben wird das? Also das birgt einfach ist ein bisschen zu sperrig aus meiner Sicht, diese What Three Words. Aber ich finde es halt auch schade irgendwie, dass bei solchen Sachen generell irgendwer empfindet einfach so, das haben wir jetzt, aber wieso redet man nicht einfach mal mit den Feuerwehren, was denn der Bedarf?
Ein Unfall, woraus ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, das war noch recht am Anfang, auch mit einem Kollegen, der mittlerweile bei uns nicht mehr ist, ein Patient mit 80 km/h in die Leitplanke reingefahren, saß, also als wir kamen, Polizei war schon da, NEF nicht verfügbar, saß am Straßenrand, keiner hat sich um ihn gekümmert, man hat sich eher um die Beweismittelsicherung und sowas alles gekümmert, die Absicherung der Unfallstelle, die schon längst erfolgt war, und der Patient, der saß da einfach irgendwo hinter der Leitplanke und hat einfach gewartet, dass wir kommen. Netter Herr ist auf jeden Fall auch in den RTW eingestiegen, ja, die Polizei brachte ihn dann quasi fußläufig auch ran, hat er gesagt, ja, er war da drinnen, auch nicht angeschnallt, und dann gehst du natürlich das ganze Schema erstmal durch. Er hat halt gesagt, dass er ein bisschen Brustbeschwerden hat, dann ein EKG gemacht, NEF übrigens immer noch nicht verfügbar. Er war so weit tätowiert, hat sich aber eine Stelle am Arm freigelassen, eine ganz kleine, wo tatsächlich auch seine Vena Basilica da lang lief und man da schön reinstechen konnte. Hier provisorischen Zugang tatsächlich gelegt auch schon, weil ihm immer ein bisschen schwindliger wurde, jetzt so mit herablassen, mit Adrenalin, na wie heißt es denn, mit Nachlassen des Adrenalinschubes, genau. Und da.
Mit Herablassen der Hose?
Herablassen der Hose, nein. aber interessant fand ich halt wieder so die Reaktion des Kollegen, der da mit uns mitgefahren ist, so, ja, also Stiffneck, das brauchen wir ja nicht und so weiter. Und guck mal, der ist doch auch fußläufig hier, dem ist doch nichts passiert, aber es war echt ein Crash in die Leitplanke mit 80 km/h.
Weißt halt nicht, was der hat, wenn der ein akutes Abdomen hat, das sich so langsam entwickelt.
Und man kommt in den Schockraum rein. Achso, true.
ich glaube, 3% Überlebenswahrscheinlichkeit weniger mit jeder Minute beim akuten Abdomen infolge Polytrauma. Also ist nicht ohne. Vielleicht hat er einen Hämatothorax. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass immer alles direkt einbluten muss.
Nein.
Kann ja auch ein Momentchen dauern.
Lunge war auch frei. Also Pulmo war frei und das, man hat alles gehört. EKG war auch in Ordnung. Aber du siehst ja auch nicht immer sofort, wenn es dann doch mal zum Beispiel nicht ins Herz, sondern ums Herz einblutet. Ne? Eine Tamponade hast oder sowas ähnliches, das ganz leicht ist. Wer weiß, warum er den Brustdruck hatte, vielleicht auch einfach nur durch das Aufprallen gegen die Leitplanke. Aber das ist ein Thoraxtrauma. Naja, auf jeden Fall in den Schockraum angekommen, hat sich dann das ganze Ausmaß so ein bisschen wieder gespiegelt, denn der Patient hat dann mittlerweile auch eine Anisokorie, das heißt die Pupillen waren different, ne? War auch nicht mehr ganz so ansprechbar. Ja.
Und hat dann Einlauf bekommen wegen Stiffneck?
Fand ich auch gut. fand ich persönlich auch gut, ja. Ne?
Ja, also die Frage ist jetzt natürlich, waren die die Halswirbel da in irgendeiner Form jetzt nicht eingerenkt, aber die Hirnblutung, die hatte er dann wahrscheinlich auch ohne.
Richtig. Ne? Werde ich auf jeden Fall immer mit bedenken, beziehungsweise mich einfach über den Kollegen dann hinwegsetzen, dann kriegt er halt von mir einen Stiffneck. Ist einfach so. Ne? Kann sich der Patient dann auch wieder abreißen. Also der Patient selbst war sehr kooperativ, muss ich sagen. Oh, der hat damit mitgemacht. Aber es sind so kleine Ereignisse, die dann doch immer mal prägen. Gibt natürlich auch Leute von euch da draußen, die wahrscheinlich weitaus interessantere Fälle noch zu erzählen haben, auch aus diesen gelernt haben, eventuell sogar traumatisiert sind davon. Quatscht also immer.
Aber denkt dran, wenn Stiffneck, dann auch Vakuummatratze und umgekehrt.
Das stimmt.
Ja. Gibt es ja viele, das ist auch mein Lieblings, wenn die Leute mit Stiffneck einfach mal rumlaufen.
Ja, gestern wieder gesehen, steigt aus dem RTW, laufen mit dem Stiffneck. Schön. Ja,
denke ich mir auch, was ist das jetzt schon wieder hier für eine Aktion? Naja, was soll man dazu sagen?
Genau. Kleiner Hinweis noch an die Kollegen, die Rettungsdienstjacke schützt übrigens auch abends vor Autos, die einen umfahren könnten. Ja.
Also das ist sowieso selbstverständlich, das habe ich auch letztens einem Kollegen gesagt, sag ich, hör mal, zieh dir mal die Jacke an. Sagt er, ist das denn ernst? Sag ich, ja Junge, wir sind auf der Autobahn.
Ja, na klar.
Also irgendwo muss man halt auch mal einen Punkt setzen mit Bequemlichkeit, also auf Autobahn und Feuer oder generell Einsatzstellen, dann TH oder Feuer sind für mich Sachen, da zieht man sich seine ganze PSA an, egal was für ein Wetter ist, so. Und
genau,
um jetzt den Helm auf der Autobahn nicht, es sei denn, es ist beklemmt gemeldet, aber sonst verstehe ich da gar nicht die Diskussion.
Ja, wenn irgendwie Gefahren da sind, auf jeden Fall das mit anziehen. Auch wenn es warm ist. Ja, dann schwitzt ihr halt. Dann ist das so. Macht ihr sowieso auch in aller anderen Wohnung.
Die Autos.
Naja, so. Soll ich sagen. Es geht um eure Gefahr.
Was ich noch sagen wollte, hatte heute wieder Dietz, ich weiß nicht, wie es in Rostock ist. Ey, schon wieder so eine Nummer. Ich hatte letztens erzählt von diesen zwei Einsätzen, wo ich fast aufgehört hatte mit Rettungsdienst.
Ja.
Und dann heute schon wieder, ja, ich bin der Nachbar hier, der ist gestürzt gestern. Dann habe ich ihn ins Bett gelegt, bin ich heute hingekommen, der kann gar nicht mehr aufstehen, der ist komplett eingenässt, 57 oder 60 Jahre alt oder so. Hm. Und wo ich dann auch zur Kollegin sagte, hör mal, die Patienten, die vegetieren doch einfach nur noch in ihren Wohnungen vor sich hin teilweise. Also das kriegst du gar nicht mit, wenn du irgendwie so unterwegs bist, du guckst einfach nur die Häuser an, denkst dir, aber was dahinter abgeht, ja, also Leute, die sich nur noch mit Rollator dann irgendwie bis zur eigenen Tür bewegen können, sobald irgendwie ein kleinerer Infekt ist, gar nicht mehr, dann liegen sie einfach nur noch da rum, wenn es gar keinen Nachbar gäbe irgendwie, der dann wenigstens mal guckt, dann wären sie völlig verloren, also es ist echt, echt schlimm, muss man echt sagen.
Ja, vor allem, wenn man bemerkt, dass wir immer mal anonymer sind, immer mehr in unsere Welt zurückgezogen, dass es da überhaupt noch Nachbarn gibt, die füreinander sorgen. Und das gibt es tatsächlich noch, auch jung und alt, ne, die sich gegenseitig helfen. Behalte das immer weiter bei, finde ich gut, aber es ist wirklich sehr erschreckend. Also seitdem ich im Rettungsdienst arbeite, sieht man auch seine Stadt komplett anders.
Ne? Ja, es hat aber auch zugenommen. Also ich meine, das ist der demografische Wandel, aber das ist echt, echt krass, also wirklich.
Auch wie hilflos viele dabei immer mehr werden. Ne? Und manchmal frage mich bei vielen Patienten, wie die das überhaupt geschafft haben in den letzten Wochen, sich Frühstück zu machen, auf Toilette zu gehen, überhaupt zu duschen.
Das habe ich mir auch gefragt dann in der Situation. Ja. Vor allem dachte ich mir, also auch gar nicht so die Selbstreflexion dann vorhanden. Mhm. Also die Leute, ich weiß nicht, ob man das dann irgendwie ausblendet, was da psychisch dann ist, aber die checken auch gar nicht, dass die gerade irgendwie in ihre eigenen Exkrementen liegen, so, ne? Also das ist echt.
dass sie auch schlicht und ergreifend überfordert sind, auch mit den täglichen Hausarbeiten, also die man eben so macht, also Haushalt und Kuka, geh einkaufen, Essen kochen. Und wenn man ihnen dann den Spiegel vorhält und sagt, also das kriegen sie doch alles gar nicht mehr so hin ohne Hilfe. Warum rufen sie sich nicht in erster, oder warum holen sie sich nicht den Pflegedienst ins Haus? Warum wollen sie denn keinen Pflegegrad beantragen? Warum möchten sie denn nicht in eine wohnliche
andere Räumlichkeit? Ist halt auch schwierig teilweise. Und ein Kampf mit den Krankenkassen, glaube ich, um diesen Pflegestufen.
Absolut.
Aber das ist auch etwas, was wir dann im Krankenhaus immer direkt kommunizieren und sagen, hört mal, absolutes Versorgungsproblem. Also den könnt ihr nicht nach Hause schicken, weil da ist niemand, der hat nichts. Der Nachbar, muss man halt auch sagen, hat sich auch so ein bisschen dann natürlich versucht, da rauszuziehen. Gesagt, ich schaff's eigentlich auch nicht mehr, mich da immer drum zu kümmern.
Klar.
Aber es nimmt echt zu, das ist echt krass.
Ja, es kommt auch ab und zu mal vor, dass ich dann das so nicht bin, den Hausarzt anrufe, nicht nur um sie auszumeckern natürlich, sondern eben auch mal zu sagen, also hier gibt es ein Versorgungsproblem und es wäre super, wenn sie das mit ihrem Patienten nochmal besprechen könnten, eventuell da sogar mit aktiv werden, kann man ja auch als Hausarzt oder Hausärztin eben machen und ich denke mal, das hilft da, also seid da ein bisschen aufmerksamer und versucht den Leuten auch irgendwie mal unter die Arme zu greifen, aber auch die Augen zu öffnen. Nicht immer nur hinnehmen, Job machen und wieder gehen. Vielleicht auch mal ein ganz kurzes, fünfminütiges Gespräch doch zu führen, um den Leuten das zu erklären, dass sie es nicht mehr können.
Ja.
Ne? Wären, wenn nicht wir, mein Lieber. Ja.
Retterview.
Oh, das wollte ich anmachen. Ne? Ich wollte eigentlich hier das Outro anmachen.
Retterview.
Das war's. Nein. Herrlich. Schön. Ja, ich...
Ja, in diesem Sinne, viel Spaß allen Rettungsdienstern auch im selbstgewählten Beruf.
Ja, genau. Genießt ihn noch, ja. Setzt die Sonnenbrille auf und sagt, ach, wie herrlich haben wir es doch wieder. Ne?
Genau.
Genau, ja.
Und wir hören uns dann zur vorletzten Folge nächste Woche.
Bevor es nach Wien geht, ich freue mich immer noch drauf.
Ach, das ist schon bevor es nach Wien geht. Ey, die Zeit fliegt auch wieder, ja. Ne? Das ist der Wahnsinn.
Da geht's richtig rund und dann sind wir schon bei den Wien im September, immer noch bei 1 Live. Übrigens, den Link zum Ticketverkauf haben wir euch in die Shownotes gepackt. Das heißt also, richtig? Für die Live-Sendung am 9.9. Vom 1 Live Podcast Festival könnt ihr da erwerben. Und ich habe schon gehört, es haben schon einige geholt. Und,
ich habe es auch gesehen. Leider kann man nicht sehen, wie viel, aber ich konnte letztens noch 10 Tickets hätte ich noch auswählen können. Also 10 scheint es noch zu geben.
Ah ja, und von daher sollte es noch gehen. Und im September verlosen wir dann auch nochmal 2x2 Tickets.
Genau.
Zusammen mit
1 Live. Dann sind wir dann bei 1 Live. Sektorwetter.
Ja. Genau.
Wir hören uns nächste Woche. Kommt gut durch die Woche. Bleibt wie ihr seid, auch wenn ich nicht weiß, wie ihr seid. Und
wir hören uns am Montag schon wieder zu den Retterview-Shorts.
Zwei? Ah ja, stimmt.
Genau, ja, stimmt. Jedes Mal so. Ach ja, die haben wir auch noch.
Alright.
Da könnt ihr uns hören.
In diesem Sinne.
Macht euch einen schönen Sonntag.
Bis denn.
Bis denn. Ciao.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.